Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Anna Socek begrüßt Sie herzlich zu einem Kunstradio-Spezial im Rahmen des Ö1 Kunstsonntags. Wir senden heute bis Mitternacht live vom Ars Electronica Festival in Linz und wir feiern hier und on air das 30-jährige Bestehen des Ö1 Kunstradios. Gegründet wurde es ja 1987 von der Journalistin Heidi Grundmann. Eine der ersten Kooperationen zwischen der Ars Electronica und dem Kunstradio war die Radiokunstnacht 1989. Und hier ist ein Ausschnitt aus dem Stück Heartbeats von Wolfgang Temmel. Die Herzrhythmen von 5 Menschen aus 5 Kontinenten wurden über Telefon nach Linz übertragen und über Radio Oberösterreich, Ö1 und über den Kurzwellendienst von Radio International in die Welt ausgestrahlt. Radiophone Erinnerungen an das Jahr 1989 mit dem Projekt Heartbeats von Wolfgang Temmel. Das war wahrscheinlich die erste Kooperation zwischen Ars Electronica und Kunstradio Radiokunst. Wir haben hier einen Zeitzeugen sitzen in unserem improvisierten Studio und das ist niemand geringerer als Gerfried Stocker, der künstlerische Leiter der Ars Electronica und selbst Medienkünstler. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend. Also damals war ich noch nicht in meiner Funktion in Linz, sondern eben als selber noch ganz junger Künstler und ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern, was das einfach für ein Flash war, zu sehen, diese Menge von Leuten, die einfach unheimlich spannende Experimente machen, die Dinge machen, die man eigentlich sonst nirgendwo sehen oder hören konnte. Und das hat, glaube ich, nicht nur bei mir, sondern bei vielen Leuten aus meiner Generation wirklich auch entscheidend dazu beigetragen, welche künstlerische Richtung sie dann auch weiter eingeschlagen und verfolgt haben.
Welchen Einfluss diese Projekte gehabt haben, da waren viele interessante Nachfolgeprojekte auch noch freilich, auch welche Nachwirkungen sie in der heutigen Kunstproduktion haben, das besprechen wir in der folgenden Stunde bis ungefähr 23 Uhr bei diesem Kunstradio-Spezial. Danach hören wir hinein in die Konzerte und Performances der großen Konzertnacht hier bei der Ars Electronica 2017. Kurz darf ich noch meine anderen Studiogäste begrüßen. Das sind Andres Bosshardt, Künstler.
Guten Abend.
Andres, vielleicht eine kurze Erinnerung. Was war Ihr erster Moment mit dem Kunstradio?
Ja, das, was Gerfried jetzt gesagt hat, das war für mich, bevor ich Gerfried kennengelernt habe, wirklich in ein Chipradio in Dornbirn. Ich konnte da quasi 25 Kilometer über die Grenze fahren, sehr abenteuerlich. Und dann das erste Mal diese ORF-Schiffe sehen, diese Studios, die identisch überall stehen. Und das war für mich dann wirklich so eine Eröffnung von einem Netzwerk von verschiedenen Stationen. Und dann war es um mich geschehen.
Dann war es um dich geschehen. Wir haben noch zwei weitere Gäste und das ist Sabine Breitsameter, Medientheoretikerin, selbst auch Radiomacherin und Produzentin und Nathalie Singer von der Bauhaus-Universität Weimar. Sie ist Professorin für experimentelles Radio. Ebenfalls guten Abend. Kurze Assoziationen zur Feier des 30-jährigen Bestehens des Kunstradios, bitte.
Ja, also ich habe 1988 zum ersten Mal Kontakt mit dem Kunstradio bekommen. Das war in Graz bei einem Symposium With the Eyes Shut. Und das hat mich ganz besonders gepackt, weil da waren experimentelle Radiomacherinnen und Radiomacher aus der ganzen Welt vertreten. Das war großartig, diesen Diskurs zu erleben, diese unterschiedlichen Ansätze mitzubekommen. Ich war selbst damals als junge Radiomacherin, experimentelle Radiomacherin und Kulturjournalistin vor Ort. Es war also ein ganz toller Einstieg und seitdem fühle ich mich also dem Kunstradio auch sehr verbunden.
Ebenfalls eine sehr euphorische Assoziation mit dem Kunstradio. Nathalie Singer.
Ja, meine war, glaube ich, ein bisschen später, 95 mit Horizontal Radio. Ich war damals Regieassistentin sowohl im Deutschlandradio, damals hieß es noch anders, die wechseln ja alle zwei Minuten ihre Namen, und SFB, und war auch beim DAAD, Deutschen Akademischen Austauschdienst, und ich glaube, da war Sam Auinger und Rupert Hubert, waren da gerade Gäste, mit mehreren auch noch, und da war ich dann immer live dabei, wie diese ganzen Live-Schaltungen entstanden und gemacht wurden, und das war natürlich für uns unglaublich, als Studenten sowas erleben zu können, und ich war als Regieassistentin dann bei den Sendungen halt dabei, aber nicht als Künstlerin, sondern als im Hintergrund Agierende.
Es sind jetzt schon einige Namen und auch Projekttitel gefallen. Das Kunstradio betreibt ja seit 1995 ein Online-Archiv und die Webseite Kunstradio.at, die von Künstlern und Künstlerinnen gegründet und initiiert worden ist und auch gestaltet worden ist, die dient auch als Plattform für Kunstprojekte, als Austragungsort. Das heißt, auf dieser Seite Kunstradio.at können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachschauen, wenn Sie irgendwo weiter hören wollen oder erfahren wollen, worum es geht. Es gibt einige Projekte, auf die wir uns heute konzentrieren wollen, um eben die 30-jährige Zusammenarbeit zwischen oder die 30-jährige Geschichte des Kunstradios und die Überschneidungen in dieser Geschichte mit dem Ars Electronica Festival zu besprechen. Ich beschreibe vielleicht kurz, wo wir hier sitzen. Wir sind nämlich in der Prost City. Das ist wieder zum dritten Mal Hauptquartier der Ars Electronica und der Austragungsort der Experimente, die hier stattfinden. Treffpunkt für Künstlerinnen, Künstler, Theoretiker, Theoretikerinnen. Es findet gerade jetzt die große Konzertnacht statt in der Gleishalle. Das ist eine Halle mit immensen Ausmaßen. Das ganze Gebäude hat einst als Postverteilerzentrum gedient. Also hier wurden die Pakete und die Postsendungen verteilt und dann weiter ausgesendet ins restliche Land. Und diese Gleishalle hat 200 Meter Länge, 50 Meter Breite. Ein immer noch sehr großer Teil davon wird heute mit der Konzertnacht bespielt. Und wir sitzen hier in der ehemaligen Lüftungszentrale. Also das ist ein kleines, aber sehr freundliches, improvisiertes Radiostudio. Sabine Breitsameter wachelt mit der Hand vor ihrer Nase. Diese Räume sind länger nicht mehr in Betrieb. Das ist eine große Lüftungsanlage mit Kabelsträngen und Schaltanlagen. Und so sieht heute Abend unser schönes Radiostudio aus und wir freuen uns, wenn Sie uns zuhören, bis Mitternacht. Ja, wir haben schon erwähnt, das bahnbrechende Horizontal Radio Projekt, das 1995 stattgefunden hat. Da würde ich gerne wieder Gerfried Stocker fragen. Er hat nämlich 1991 gemeinsam mit Horst Hörtner die Gruppe X-Space gegründet, also eine Gruppe, die verschiedene multimediale Projekte umgesetzt hat. Horizontal Radio war ein großer gemeinsamer Wurf von Ihnen, also X-Space und dem Kunstradio. Wie kann man sich also jetzt nur stimmungsmäßig dieses Projekt vorstellen? Die Zahlen dazu kann ich dann noch vorlesen. Es war, hat große Ausmaße gehabt, aber was war der Beweggrund, das zu machen?
Also von der Stimmung her ist mir vor allem noch die Euphorie in Erinnerung. Das ist einfach damals wirklich eine großartige Gelegenheit gewesen. Das ist ja eine Zeit, in der Netzwerkverbindungen einfach noch nicht selbstverständlich waren. 1995 ist gerade die erste Version von Real Audio rausgekommen und man konnte mit abscheulicher Tonqualität, wenn alles gut ging, vielleicht ein paar Töne erst über das Internet übertragen. Und da war jetzt die Möglichkeit, mit dem Satellitennetzwerk der EBU wirklich Künstlerinnen und Künstler auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden. Andres war ja auch im Think Tank dabei, wie wir dieses Projekt konzipiert haben, gemeinsam mit Heidi. Und eine zweite sehr starke Erinnerung ist für mich einfach die unheimliche Überzeugungsarbeit, die notwendig war, zum Beispiel dann auch in den Radiostationen klarzumachen, dass es schon in Ordnung ist, einmal über eine ISDN-Leitung auch ein Signal zu übertragen. Es waren andere wirklich tolle Erinnerungen, sehr eindrucksvolle. Es war damals gerade der Tschetschenien-Konflikt sehr groß und hier auch Künstler aus dieser Region einzubinden. Sarajevo war damals noch sozusagen unter Belagerung und es ist irgendwie gelungen, auch über die britische Botschaft irgendwie eine Telefonverbindung nach Sarajevo herzustellen. Und man möchte meinen, dass sozusagen diese Pionierzeit damals sehr stark geprägt war, natürlich davon, die technischen Möglichkeiten zu schaffen. Aber ich glaube, das war eben eine ganz entscheidende, letztlich auch gewissermaßen gesellschaftspolitische Intention dahinter, weil es ja darum gegangen ist, sozusagen unser Recht einzufordern, dass der Äther sozusagen, also und damit auch natürlich in weiterer Folge die neuen Netzwerkverbindungen, dass wir als Künstler, sprich damit auch die Gesellschaft, hier einen Platz hat und dass das eigentlich uns gehören sollte. Ne?
Jetzt muss ich doch ein paar Eckdaten dazu nennen. Es ist ein Projekt, das wirklich schwierig vorstellbar ist, weil es sozusagen alle Ausmaße sprengt. Es hat 24 Stunden gedauert. Es waren über 200 Künstlerinnen, Musiker, Autoren und Komponistinnen beteiligt. Es fand an 25 Städten statt, in 4 Kontinenten, aber auch 14 öffentlichen Radiostationen und wahrscheinlich ein weiteres Dutzend freie Radios und Piratenradios. Und da muss man sich jetzt noch einmal den Zeitpunkt 1995 vergegenwärtigen, 7 Webserver und einen Real-Time-Audio-Stream. Sabine Breitsam-Ether, wir haben gestern hier ein Symposium veranstaltet vom Kunstradio gemeinsam mit der Anton Bruckner Universität. Da ist es gegangen um verschiedene Projekte in der Kunstradio-Geschichte. Und Sie haben bei Ihrem Vortrag gestern veranschaulicht, was für mediale Welten, was für Räume das eröffnet hat, dieses Projekt. Können Sie das ein bisschen einstufen aus medienhistorischer Sicht auch?
Ja, das ist ja, ich glaube, man muss das wirklich einordnen. Das beginnt ja schon in den 70er Jahren, als es die ersten Satellitenverbindungen gab, die von Künstlerinnen und Künstlern genutzt worden sind. Douglas Davis 1976, Seven Thoughts, glaube ich, hieß das. Das wurde in einem großen Fußballstadion in Houston gemacht, wo er über die ganze Welt hin also das verbreitet hat, was er wirklich intim anderen mitteilen wollte. Also ein ganz merkwürdiger Widerspruch. Und es hat sich dann weiter fortgesetzt in der Documenta, in verschiedenen anderen Aktionen. 1982, Robert Adrian, die Welt in 24 Stunden. All das sollte zeigen, und ich denke, das ist auch sehr wichtig, wie Menschen über große Entfernungen hin in einer kreativen Einstellung miteinander in Kontakt sein können. Also jenseits utilitaristischer Vorgänge diese Verbindungen nutzen können, um etwas Schöpferisches herzustellen, um ihre schöpferischen Gedanken, Ideen, ihren Schöpfergeist sozusagen miteinander in Austausch zu bringen. Und Robert Adrian sagte mal was ganz Interessantes. Es wäre zu überprüfen, ob das heute noch so gelten kann. Also es wäre in der Tat diskutabel. Er sagte, the contact is the contact, the contact is the content. Also der Kontakt ist der Inhalt. Also die Tatsache, dass man diesen Kontakt eben so verzweigt und so vielfältig herstellen kann und kreativ etwas hineingeben kann in dieses Netz, das war, und das denke, das gilt für die ganzen Aktionen, die im Rahmen des Kunstradios gewesen sind, das war eben der springende Punkt. Darum ging es und das sollte gezeigt werden. Es ist möglich, diese Dinge anders zu nutzen, als sie eigentlich gedacht waren.
Dankeschön. Es ist hier im Hintergrund ein Geräusch zu hören. Das ist kein technischer Fehler, sondern es ist die große Konzertnacht wieder losgegangen nach einer Pause. Das heißt, wenn Sie das im Radio hören, das gehört dazu. Wir sind hier vor Ort. Andres, wie hat sich das für dich als Künstler angefühlt, dieses In-Kontakt-Treten mit anderen?
Ja, ich kann das auch noch ganz physisch und emotionell nachvollziehen. In Chip Radio war das so, dass wir eigentlich die Mischpulte umgekehrt haben und eine Ringschaltung zwischen mehreren Stationen diesen Raum, diesen Radioraum ganz neu konzipiert haben. Und ich glaube, es geht noch weiter, dass nicht nur der Kontakt war, wir konnten auch wirklich ein Gefühl des, es war wie im Segelschiff, dass es dann plötzlich fährt. Und das war so intensiv, dass wir nicht abgestellt haben, dass wir richtig frustriert waren. Also dieses On-Air-Sein und Verbunden-Sein. Und es war eigentlich so, dass das würde ich da beipflichten, dass eigentlich das, was man sendet, ist dann nicht mehr ganz im Vordergrund. Das ist etwas, was jetzt gerade eben nicht so ist. Es wird dann plötzlich ein Gespräch, ein sozialer Raum. Und jetzt machen wir etwas anderes. Wir haben einen Radioraum, wo immer die einzelne Stimme im Vordergrund ist und dann im Hintergrund was. Und das hat eigentlich die ganzen Kanäle, das Format der Kanäle neu bestimmt. Und dass wir das auch mitbestimmen durften, dass wir Sendemischpulte umgelötet haben. Wir hatten einen tollen Verbündeten, den Hans Sukup, der wirklich eine Art, der war zwischen zwei Welten hin und her.
Das war ein ORF-Tonmeister.
Ja, der war einfach genial, weil mit dem zusammen haben wir eigentlich hinter die Kabel gesehen. Und das war sehr, das war eigentlich unglaublich faszinierend und hat für mich eigentlich die etwas geerdet, lustigerweise, was für mich da, worauf ich dann aufbaute in den nächsten 30 Jahren. Und das ist eine Stimmung, eine technische, ja, das ist ein Eingriff in die Technik, dass man eben nicht über die Formate, die bestehenden, dass man die mit, dass die mobil sind. Und das hat das für mich das Bild, also das Wesen des Radios haben wir damit wirklich eben vom Vertikalen dann zum Horizontalen. Das war unsere Diskussion und das war schon eine große Geschichte. Vielleicht noch etwas ganz Kleines. Wir haben dann gemerkt, auch zum Beispiel at Realtime, dass nachts um 12 die Radiokanäle zwar still waren damals, aber das war dann militärisches Sperrgebiet. Da kamen also die NATO-Offiziere und sind dann ans Pult gesessen. Und das war für uns dann auch, das war nach 89 dann eben offen und wir hatten in diese Lücke des nicht besetzten Territoriums sind wir da hineingeraten und wir wussten damals schon, ist das vorübergehend, geht es weiter, es war immer an der Kippe, es war so wie ein Moment, wo der Vorhang aufging und dann passierte wieder was anderes. Also wir wussten damals sehr genau, dass das nicht einfach die Zukunft ist, sondern dass das einfach ein Glücksmoment ist für alle und das hat uns auch irgendwie verbunden.
Eine Frage an Gerfried Stocker hätte ich zu dem Thema noch. Sie kommen selber eigentlich aus der Technik, also bevor Sie sozusagen ins künstlerische Fach gewechselt oder das verbunden haben. Was für eine Wechselwirkung war in dieser Pionierzeit, Mitte oder Anfang, Mitte der 90er Jahre, zwischen den technischen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten und den künstlerischen Vorstellungen? Wie haben die sich beeinflusst? Wie hat die Technik die Ästhetik der Kunst beeinflusst und umgekehrt? Was musste man sich erst bauen, um Kunst machen zu können?
Ja, ganz viele der Dinge musste man sich selber sagen, bauen oder man brauchte irgendwelche genialen Partner, eben wie den Hans Sukup damals und andere, die uns einfach geholfen haben, die Geräte überhaupt so weit zu bringen, dass wir sie nutzen konnten. Die Verfügbarkeit, die wir heute kennen, war damals einfach noch nicht vorstellbar. Und ich glaube, dass natürlich sozusagen das technisch Mögliche hat uns gereizt, wie können wir das überwinden. Aber es war natürlich auch sehr spannend, weil wir dadurch auch gefordert waren, unsere Instrumente selbst zu bauen. Und das ist ja dann etwas, was sozusagen die Kunst, die man damit machen kann, natürlich unheimlich stark formt. Das Instrument ist ein ganz wichtiger Teil. Es selbst gestalten zu müssen, war aber gleichzeitig natürlich eine tolle Gelegenheit. Und ich glaube, das, was es vielleicht am stärksten bedingt hat, waren auch Netzwerke, Gruppen von Leuten. Man musste in Teams arbeiten, sonst war man verloren. Und gerade im Beispiel wie Chip Radio Realtime und so weiter, das waren diese wunderbaren kollaborativen Projekte. Und ich glaube, was damals passiert ist, also da ist eben diese Geschichte, dieses Zitat von Bob auch, ne? Also, dass der Kontakt der Content ist. Damit wurde ja damals, und Robert Adrian war definitiv der Pionier bei uns für dieses Denken, wurde ja vorweggenommen, was heute die Realität ist. Nämlich, dass keine Medien sind, wo es um die Übertragung von Nachrichten geht, sondern dass sie ein sozialer Raum sind. Und das konnten wir damals in diesen Projekten, in dieser Zusammenarbeit auch mit Technikern, mit Künstlern aus der ganzen Welt wirklich hautnah erleben und ausprobieren.
Ich hätte noch was dazu zu sagen, weil es ganz interessant ist, die Macherseite zu hören und vielleicht noch eine Reflexion von der Perzeptionsseite der Hörer damals, weil das ich glaube, was Neues war in der bildenden Kunst oder in der Theorie, waren diese Gedanken schon da. Und es war natürlich eine Sache, die für die Macher extrem spannend war, das Netzwerken und so, aber für die Hörer war das zum Teil ein Schock. Das muss ich einfach noch erinnern. Das war also gerade in Öffentlich-Rechtlichen, man musste viel Überzeugungsarbeit leisten. Damals waren alles schon vorgefertigte Sendungen, die nach Kompositionsprinzipien gemischt wurden oder so. Und dann kam was jetzt auch durch die Technik damals jetzt noch nicht ästhetisch unbedingt klang oder nachvollziehbar war. Und das war halt ein Schock. Und diese Umkehrung, dass es da um was Konzeptuelles und um Denken geht und nicht um eine dramaturgisch erzählte Sache im Radio. Das war, glaube ich, auch einschlägig, hat aber auch ziemlich lang gebraucht, bis sich das doch hat durchsetzen können. Also ja, auf jeden Fall in Deutschland.
Ja. Einzelne Sender haben das sehr schön kontextualisiert. Also das schwedische Radio hat da einen wunderbaren Kontext darum gebaut, mit dem man das sehr schön verstehen konnte. Ich nehme an, das ist auch beim ORF passiert. Ja, also ich denke, das ist auch ein bisschen der springende Punkt. Das Einordnen ist selbstverständlich wichtig. Ja. Ich meine, was ist gewesen mit Cage 4 Minuten 33, als das aufgeführt wurde, waren auch alle schockiert. Nicht? Aber wenn man den Kontext kennt, dann kann man das natürlich auch gleich ganz anders bewerten. Als Schock war es aber, glaube ich, auch nicht gemeint, oder?
Ja, es war schon Intention, weil es ging schon, natürlich war es technische Limits, aber es war auch Intention, eben zu zeigen, es geht nicht darum, dass wir jetzt gemeinsam schöne Musik übertragen oder einfach mit anderen Mitteln die gleiche Kunst machen wie vorher, sondern dass wirklich diese Verschiebung der Aufmerksamkeit vom Content auf diesen Zustand des In-Kontakt-Seins, der Vernetztheit. Und da war das natürlich auch ein ganz probates Mittel eigentlich. Ne?
Jetzt ist wahrscheinlich schon eine Erwartungshaltung bei unseren Hörerinnen und Hörern aufgetaucht, wie mag das geklungen haben. Wir wollen jetzt einen Ausschnitt hören und wir sagen aber explizit dazu, das ist nur ein kleiner Ausschnitt dieser immensen Realität und Welt, die da aufgemacht worden ist. Und der ist von Horizontal Radio 1995 und ist als Doppelalbum erschienen, herausgebracht von Rupert Huber.
Anders. Horizontal Radio.
It's zero.
Live.
In questo universo immaginario dove convive il più lontano passato biologico con il progetto di un corpo nuovo, rifabbricato, e non sul modello dei profitti e del mercato, ma per bisogno d'amore, lanciato lungo le orbite gravitazionali di spazi e tempi fuori dalla dimensione terrestre, fuori dai limiti miopi della concezione antropocentrica, si prefigura un corpo che non è più quello euclideo, iscritto nella prospettiva rinascimentale, quella dove l'uomo è al centro dell'universo, per capirci.
Wir freuen uns, das weltweite Programm im Rahmen von Horizontal Radio, oder sollte ich sagen horizontalem Radio aus Österreich, hier im fünften Kontinent begrüßen zu können. SBS Radio mit nicht weniger als 68 Sprachprogrammen. That's right, 68 language programs here in Australia.
Es gibt keinen Strom in Sarajevo. Wäre es vielleicht ganz schön, wenn du ein musikalisches Zeichen vorbereitest mit der Mundharmonika und uns etwas vorspielst?
Ich würde versuchen, zwei Batterien zu finden.
Aha.
Also nicht leer.
Ja.
Batterien.
Ich verstehe.
So zwei gesunde Batterien, dass ich irgendwas aus meinem kleinen Kassettendeck.
Ja.
Also das ist ein portable Kassettendeck, nämlich wie ein Walkman. Ich irgendein Part von meinen Stücke, das ist experimentale Stücke, welche habe ich aufgenommen vor ein paar Jahren am Piano. Klingt komisch, aber das ist die einzige Möglichkeit.
Secondi. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio.
Hat sich wie ein Feuer eine Stimme erhoben. Ein würdevoller Gesang, kein Sterbelied. Möge der Wind sie überall hintragen und Staaten und Grenzen niederfegen. Und sollte der Hauch des Windes nachlassen, möge der Atem sie bis dorthin bringen. Sie können den Wind nicht begraben. Löschen sie das Feuer, bricht es anderswo aus. Dämmst du das Wasser ein, entflieht es dir seitlich. Das ist der Grund, weshalb wir weiter singen. Fühlt euch nicht allein auf der Welt, bosnische, kurdische und tschetschenische Brüder. Wir tragen nicht unsere eigenen Lasten, denn sie wollen uns unterdrückt halten. Mit der Fahne sperren sie ein Volk ein und sagen, wir gehören einem Staat an und versuchen, das verflossene Blut zu verdecken. Doch sie sind fremd und fremd ist ihre Maske.
Que good.
Das war ein Ausschnitt aus der Horizontal Radio Doppel-CD, die erschienen ist und die eigentlich ja auch ein Widerspruch ist zu dem ganzen Geist und Hintergedanken des Projektes, das nicht fassbar ist in einem Endresultat und das auch nicht festgemacht werden kann auf einen Autor oder eine Künstlerin, die das sozusagen hervorgebracht haben. Das Ganze ist auch einmal beschrieben worden als ein Organismus, der im Radio, im Internet wächst und lebt und sich vermehrt und dann auch wieder abstirbt. Es ist aber sicher nicht ein fertiges Kunstwerk. Sehr wohl der Gedanke dahinter war, aber Strukturen zu schaffen, sowohl technischer Art als auch sozialer Art, um solche Projekte fortleben zu lassen. Ist das eine gute Beschreibung für den Geist hinter den Netzwerkprojekten der 90er Jahre?
Ja, es hat schon sehr viel damit zu tun, dass es auch ging, eben diesen Raum zu erobern, zu besetzen und dann natürlich zu schauen, gibt es Strukturen, die man weiter nutzen kann. Wir wurden da sozusagen auch alle dann von der Realität eingeholt. Ne? Also das Internet hat sich zum Glück so schnell dann in der technischen Qualität auch entwickelt, dass diese Art von Projekten eigentlich über kurz oder lang auch nicht mehr notwendig waren.
Sie hören Kunstradio, Radiokunst im Ö1 Kunstsonntag aus Anlass des 30-jährigen Bestehens von Kunstradio, heute live von der Ars Electronica in Linz. Ich stelle noch mal kurz meine Studiogäste vor. Das sind der Künstler Andres Bossert, der Künstler und künstlerische Leiter der Ars Electronica Gerfried Stocker, die Theoretikerin Sabine Breitsameter und die Theoretikerin nicht so? Praktikerin. Eine Abneigung, aber eine Theoretikerin haben wir doch hier, und das ist Nathalie Singer. Niemand steht zur Theorie, aber sie ist sehr wohl präsent.
Man hat beides, ne? Es ist beides, ja beides, Gott sei Dank.
Beides hat man. Die medialisierte Gegenwart und die technischen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, das ist schon angesprochen worden. Die Verfügbarkeit von Technologien ist eine ganz andere als in den 90er Jahren. Vieles, was man sich damals vorgestellt hat, ist zum Alltag geworden, anderes ist vergessen worden und nicht umgesetzt worden. Nathalie Singer, ich würde gerne fragen, wie ist das heute, wo jeder Mensch einen kleinen Computer in seiner Hosentasche herumträgt und zwar wirklich jeder Mensch immer online ist, Streaming-Technologien zur Verfügung hat? Was bedeutet das für die Produktion von experimentellem Radio?
Naja, das, was in den 80er, 90ern dann angefangen hat mit Autorenproduktion und so, ist halt jetzt völlig normal. Alle meine Studenten machen alles selber und es sind auch oft DJs und Musiker, die ihre Studios schon zu Hause haben und deshalb alles machen, was natürlich auch eine Bereicherung ist, weil die dann mit Hip-Hop oder elektronischer Musik oder mit ihrem Background reinkommen und wenn die dann auf Radiokunst oder auch auf klassische Hörspieltheorie und so Kram stoßen, dann mischen die das mit ihren Musiken, mit ihren Backgrounds und dann entstehen ja auch wieder neue Stile. Das Netzwerken ist total normal geworden, wobei sie immer wieder auch diese Soundbrücken oder diese Sachen gerne nochmal machen. Jetzt haben sie halt Streamcubes, ja, das ist dann total einfach. Man braucht nur eine Internet- und Wireland-Verbindung und dann kann man das machen. Aber so als es hat immer noch diese Faszination des Machens, ne, und dieses Selbsterzeugens, vor allem für die, die eben, das fand ich ganz gut, mit den Instrumenten gern basteln und bauen und mit denen arbeiten, ist es immer noch so eine Methode, zusammen Musik zu machen oder zu spielen.
Ja. Andres, möchtest du was sagen dazu?
Ja, ich habe noch eine kleine wichtige Geschichte. Es war damals schon, dass eigentlich, dass wenn das im Radioraum oder im Medienraum passiert, dann ist das für mich noch nicht eigentlich das, was ich gern möchte. Ich möchte es noch in den Außenraum bringen. Und das ist etwas, was man sieht, dass die heutigen Medien dies nicht erfüllt haben. Die heutigen Medien, das, was man in der Hosentasche hat, das macht einem vom Raum her, das entzieht einem den richtigen Raum. Also die Geräte, ich sehe das gerade auch bei meinem 8-jährigen Sohn, die sind dann wirklich nicht mehr anwesend. Und meine Vision ist, dass der Radioraum mit dem richtigen Raum für sich verbindet, dass er also nicht dieses geschlossene, das Netzwerk nicht in sich schließt, also was auch das Darknet ja hat als ähnliche Situation, wie wir sie da mal erlebt haben, aber es ist wirklich es ist gebunden an diese Übertragungssituation. Und ich habe immer noch die Vision, dass das begehbar ist auf der Straße, dass man da reinkommt, dass es wieder rausgeht, dass es wirklich zur Architektur wird und nicht nur zum Medienzentrum.
Aber das gibt es ja auch schon sehr viel, also wo Installationen im öffentlichen Raum gemacht werden oder Aktion oder Events.
Sie sind aber dann wieder auch als bezogen als Installation im öffentlichen Raum. Und ich denke, auch dort ist es noch so, dass das Verständnis ist, wie damals im Radio, das ist ein Objekt im Raum. Und es ist nicht der offene Raum, der ein Jahr lang geht. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, was eben auch so toll war am Kunstradio oder so ganzen nächtelangen Sendungen, oder wir haben dann jeweils 3 Tage lang das alles offen gehabt, das war nochmal eine andere Dimension. Dass man wirklich merkte und vielleicht physisch auch das Planetarische plötzlich merkte, dass wir das auf kleinen Planeten sind und dass wir dass da etwas passiert von den Dimensionen her, von dem Erlebnis her.
Auch was Öffentlichkeit bedeutet.
Genau, was öffentlich und was Alltagssituation bedeutet. Also das ist jetzt für mich ganz wichtig, dass es nicht nur ein ästhetischer Hypermoment ist oder ein Event, sondern dass es etwas zu tun hat mit dem Alltag der Stadt, weil da sind wir ja mit einer Maschineriepräsenz immer noch und sind uns gar nicht bewusst, was wir da tun.
Ich glaube, das ist ja eigentlich sozusagen der große Kampf, den wir jetzt wieder führen müssen oder aufnehmen müssen. Weil wir haben eine Situation, wie du sie beschreibst, nämlich, dass wir ständig in einem sagen, medialen Raum online sind. Nur Zugang dazu haben nur die Überwachungsinstanzen, seien sie die von Google und Co. oder NSA oder sonst irgendwas. Wir sind eigentlich reduziert auf die Objekte, die das jetzt nutzen. Wir dürfen das Ding aus der Hosentasche nehmen oder aus der Handtasche und dann irgendwie reintipsen, reinwischen oder sprechen. Aber das, was wirklich passiert ist, nämlich diese Erfahrung, die wir damals hatten, auch dieser Wow-Effekt, dass plötzlich es zur Selbstverständlichkeit wurde, nicht nur im realen Raum sich zu bewegen, sondern in diesem vernetzten medialen, das ist jetzt eine Realität, aber sie ist uns wieder weggenommen worden. So wie nach der Erfindung des Radio, sozusagen das Radio und das Funken ja auch den Menschen wieder weggenommen wurde.
Ich möchte noch etwas ganz Kleines Physisches ergänzen. Das war im Chip Radio so toll, dass wir hatten damals auch, in Real Time war das, wir hatten die Monitore. Und plötzlich war der Sound vom Radio so stark, dass die Monitore wie wegfielen. Das Präsenzgefühl, ich weiß noch genau, du warst in Graz unten und plötzlich mussten wir gar nicht mehr auf den Monitor schauen. Es war banal. Wir hatten wirklich einen Radioraum physisch. Wir waren uns, wir hatten eine Verbindung aufgenommen zwischen uns. Und das war so unglaublich stark und das wollte ich eigentlich immer wieder rankommen. Und das Gefühl teilen, das haben die Leute nicht, wenn sie telefonieren. Ganz sicher nicht. Weil das ist auch nur am Kopf, es sind nur eine Kopfhörer, sind gar nicht physisch eingebunden.
Gestern sprach man so ein bisschen über diese Nostalgie zurück zum Analogen, die man bei den Studenten oder in der jungen Generation zum Teil auch wirklich wie eine Strömung wiederfindet. Und ich kann das auch so ein bisschen bei meinen Studenten, die jetzt experimentelles Radio machen, mit diesem Mini-FM und mit dem FM, also diesem zurück zur Frequenz, zurück zum Bass und zurück zu den kleinen, überschaubaren Netzwerken oder so, und eben weg von diesem Monopol der digitalen Strukturen und so, also auch die Entschleunigung und diese ganze Thematik ist da ganz aktuell und brisant, also die Frage, wie kriege ich wieder meinen Raum zurück, welcher Form kann ich den erobern, und das Radio ist billig einfach zu machen und dann immer noch ein Mittel, sich dem zu entziehen, und das kriegt dadurch, glaube ich, wieder, auch dass die Documenta da jetzt 3 Wochen lang wieder mit Live-Frequenz gesendet hat und so, das ist ja auch ein Zeichen, dass das wieder in die Richtung geht irgendwie.
Gestern, da haben wir ein Symposium abgehalten, also das Kunstradio in Kooperation mit der Ars Electronica und der Anton Bruckner Privatuniversität. Das Symposium hieß Different Places und im Untertitel From Broadcasting to Transmitting to Processing. Und Anna Friss, eine der Rednerinnen gestern und Performerinnen heute, werden wir gleich hören live, hat von der wunderschönen Einfachheit des Radios gesprochen, also sowohl was das Technische betrifft, aber auch hat sie erwähnt, dass das Radiohören sich einer Überwachung entzieht, anders als Smartphones, weil wir nicht ständig sozusagen kontrolliert werden können, wie lange wir auf welchem Sender oder auf welcher Webseite verbringen und wie unsere Augen oder unsere Ohren reagieren, sondern dass es eigentlich eine überwachungsfreie Zone ist und deswegen auch für junge Künstler und Künstlerinnen heute interessant sein könnte.
Ja, man könnte sagen, der Kampf hört nie auf. Ne? Und das, worum es damals ging, war auch Autonomie. Und jetzt ist das auch wieder sozusagen die ganz die große Frage für uns. Und ich glaube, das ist einfach einer dieser ganz entscheidenden Dinge auch der künstlerischen Experimente dieser Zeit. Sie hatten wirklich diese ganz starke politische Intention und Message, und eigentlich müssen wir das jetzt auch wieder aufnehmen. Und ich denke gerade so, jetzt zurückgehen, das ist kein Retro-Schick, sondern eben wirklich die Tatsache, dass es eine Technologie ist, die auch der Einzelne beherrschen kann, und die gibt uns plötzlich wieder eine Position der Macht.
Ja. Und dieser politische Aspekt ist, glaube ich, auch etwas, was Sie interessiert, Sabine Breitsameter.
Ja, es ist auf sehr, sehr vielen Ebenen natürlich politisch. Allein schon, dass wir gegen Hörgewohnheiten sozusagen auch ansenden und um Toleranz auch werben müssen in irgendeiner Form. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man sich da sozusagen nicht einem Hörmainstream anverwandelt, sondern eine Alternative dazu bietet. Und das halte ich für wichtig, und das, denke ich, muss man auch unbedingt aufrechterhalten. Nicht um Leute zu schockieren, sondern um einfach zu zeigen, es gibt eben auch andere Möglichkeiten der Sinnerzeugung, oder es gibt Ebenen der Sinnerzeugung, die uns gar nicht unmittelbar zugänglich sind. Es gibt eine Art der Ästhetik, die ich nicht auflösen kann in irgendwelche Diskurse oder Narrative und so weiter. Also ich finde das ungeheuer wichtig, und das ist auch etwas sehr Politisches, weil es eben immer mehr zum Ausschlusskriterium auch gemacht wird in einzelnen Sendern oder im gesamten Kulturverständnis. Und ich glaube, wir sollten wirklich diese künstlerische Freiheit eben auch unbedingt bewahren.
Dankeschön. Ich würde sagen, wir hören in den nächsten Ausschnitt hinein, um ein bisschen die Gedanken sortieren zu können. Es ist jetzt relativ viel über die Gegenwart und auch Zukunft des Radios. Interessante Gedanken sind da geäußert worden. Der nächste Ausschnitt ist von Rivers and Bridges, einem Projekt, das 1996 gemeinsam mit der Ars Electronica stattgefunden hat.
Oh. Rivers and Bridges.
Rivers and Bridges 1996, ein weiteres großes Kunstradioprojekt in Kollaboration mit der Ars Electronica. Bei solchen Projekten, wir haben schon gehört von unseren Studiogästen, da gibt es eine große Aufregung, eine Freude an dem Funktionieren oder Nicht-Funktionieren, am Betreten neuer medialer Räume, wenn so ein Projekt über die Bühne geht. Die historische Bedeutung ergibt sich dann eigentlich erst im Nachhinein. Und die Frage ist eigentlich, was bleibt übrig von solchen Projekten? Bleiben die Erinnerungen, ein paar Soundschnipsel? Wie geht man damit um? Und da ist Nathalie Singer eine Expertin, die stellt sich diese Fragen Tag ein, Tag aus. Sie erarbeitet nämlich im Rahmen ihrer Professur an der Bauhaus-Universität in Weimar ein Radiokunstarchiv, das allerdings nicht nur verschlossen sein soll, sondern auch nutzbar und im Sinne einer Mindmap begehbar und nicht nur nach Stichworten durchsuchbar, sondern auch nach Sounds und eben Erinnerungen, nach verschiedenen anderen Kriterien.
Ja, vielleicht nochmal dazu zu Kunstradio. Das war ja eine der frühen, die überhaupt ihre Archive mal online gestellt haben. Das war ja nicht so üblich. Also die Sender haben eigentlich alles in ihren Archiven und senden das, wann sie wollen. Aber es ist auch ein Machtprinzip und nicht, wann der Bürger, der auch dafür bezahlt hat, diese Sendung zu machen, sie gerne hätte. Und das war schon mal toll, dass das irgendwie online gestellt wird. Das ist natürlich, wie wir es ja gerade gesehen haben, bei solchen Projekten extrem schwierig, das abzubilden. Ja, wir haben es ja bei Horizontal Radio gerade gemerkt. Das sind kurze Momente, das ist nicht das, was man live erlebt, aber trotzdem ist es da. Und das hat zum Beispiel, gestern war die Konferenz, da war Daniel Gelfelien von Amerika, der über Deutschland und Kunstradio geforscht hat. Ja? Und ich muss als Mensch in der Akademie sagen, wenn die Sache nicht zur Verfügung gestellt wird, wird nicht geforscht, und wenn nicht geforscht wird, wird nicht geschrieben, und dann ist es nicht im Bewusstsein der Menschen. Und deshalb ist diese Radiokunst auch 100 Jahre lang schwer im Bewusstsein der Menschen gelandet oder der Kunstszene auch. Also bis auf Ausnahmen, ja. Und deshalb habe ich irgendwie auch angefangen, diese deutschen Radiokunstarchive so in den Online zu stellen, weil für Forschung und Lehre darf man das, diese Grauzone, ohne die Rechte klären zu müssen, alle einzeln. Und ja, jetzt haben wir 9000 Stücke. Das war auch einfach pragmatisch. Man hat eine Bücherei, man hat eine Videothek, aber die Stücke kann man nicht hören. Und wie soll man das dann unterrichten, ja, oder zeigen? Und jetzt haben wir halt diese Stücke und haben uns gesagt, wie kann man die neu aufbereiten, künstlerisch verwerten und neu umsetzen, und sind mit Big Data drangegangen und mit algorithmischer Datenanalyse. Also hier sind ja 1000 Beispiele auch da, wie das im Visuellen gemacht wird. Im Akustischen ist es noch nicht so einfach. Aber eigentlich, wenn wir Radio hören, suchen wir nach akustischen Kriterien, nach einer Stimme, nach einem Klang, nach irgendwas, was uns reizt, und nicht nach einem Wort, nach einem Schlagwort. Und die Idee ist eigentlich, dass man auch in akustischen Archiven nach dem Hören und nach Klangqualitäten suchen kann und nach Ähnlichkeiten. Ja, und im Moment probieren wir das in so einen Ausstellungsraum zurückzubringen, wo man als Human Interface durch einen Raum latscht und durch 100 Jahre Radiokunstgeschichte switchen kann, so als würde man rumdrehen am alten Rad.
Aber ist das nicht auch gleichzeitig ein Widerspruch zu dieser ephemeren Qualität des Radios und zur Flüchtigkeit des Radios?
Ist es. Aber wer sagt, dass es Widersprüche nicht geben soll? Also damit beschäftigen wir uns, und das ist auch die Spannung, die in dem Ganzen drin ist, auch wie man Radiokunst überhaupt fassen will als Geschichte, oder wir machen auch so eine Mindmap, eine Aufarbeitung, ohne einen Kanon zu erstellen. Also egal, wenn man mit Archiven arbeitet, kommt man an Widersprüche, auch an Machtfragen. Ja? Wer ist der Archivar? Wie findet die Auswahl statt? Ich finde, es sollte einen trotzdem nicht davon abhalten, damit zu experimentieren und zu gucken und aus den Fehlern nachher zu lernen und zu schauen. Ja, mit dem Big Data, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie das ist, würde mich auch interessieren, das ist halt ein großes Thema auch. Ist es unsere nächste Kontrollinstanz, oder können wir damit was machen? Also welche Kraft haben Algorithmen für uns? Und ja, ich weiß nicht, ob da.
Ja, ich glaube, dass das, was du vorher gesagt hast, mit dem Begehen des Raumes mich sehr interessiert. Und ich denke, dass das mit dem Archiv ein Widerspruch ist, weil das Archiv ist eigentlich etwas, was nicht öffentlich ist. Das ist das Wesen des Archivs, dass man es eben so bewahrt für zukünftige Benutzungen. Und wenn man, ich glaube, das gibt eine neue Form. Es gibt wie eine Bibliothek, es gibt vielleicht einen Raum, und die Erinnerungen, die sind halt etwas ganz Essentielles. Und ich merke jetzt, dass die gerade durch die heutige Vernetztsein und immer mit dem Handy rumgehen, alle Zeichen der Erinnerungen verschwinden. Also man kennt die Stadt und gar nicht mehr, die da stehen. Es gibt eigentlich keine Orientierung mehr im eigenen Raum, in die eigene Stadt, wird nur noch zum Verkehrsnetz. Und da glaube ich, dass solche Erinnerungsräume ganz zentral sein werden. Emotionelle, nicht kommerziell genutzte Räume, wo man, es geht um eigene Identität. Es geht um Atmosphäre, Intimität und um Wissen, wer man ist. Und das ist eigentlich, ich denke, das mit dem Archiv ist einfach der Anfang davon. Ich glaube, jetzt ist noch ein größeres Interesse. Das sind wirklich ganz wichtige Grundlagen.
Andres Bosshardt hat für uns und für das Ars Electronica Publikum auch in seinem eigenen Archiv gestöbert und eine schöne Performance, ein schönes Stück vorbereitet. Wir werden da gleich reinhören, noch bevor er es live performt, heute um Mitternacht hier in der Post City. Ich würde gerne noch abschließend fragen, Sabine Breitsameter, wenn wir jetzt über die Archivierung gesprochen haben und das Aufbewahren des alten Materials, was für Möglichkeiten sehen Sie, dieses Material zu zukunftstauglich zu machen und relevant, auch für die Kunstproduktion?
Ja, natürlich müssen sehr, sehr viele oder alle eigentlich diejenigen, die frei produziert haben und außerhalb etablierter Kontexte unterwegs waren, müssen natürlich da in irgendeiner Form Eingang finden. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil wir durch die Institutionalisierung der Radiokunst ja eben diesen Flaschenhals haben, dass die ganzen anderweitigen Aktivitäten da gar nicht abgebildet werden. Und ich finde, dieser Flaschenhals, der gehört einfach auch thematisiert. Es ist nun mal eine verwaltete Kunst, die Radiokunst. Dadurch dürfen wir uns nichts vormachen. Insofern sollte eben dieses Archiv tatsächlich diese anderen Strukturen, andersartigen Strukturen und Aktivitäten mit einbeziehen. Ich rede sehr, sehr gerne über Archive, denn tatsächlich können wir da den jungen Leuten zeigen, okay, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, das gab es alles schon mal. Das finde ich extrem wichtig. Wir können wissenschaftlich darüber arbeiten, wir können den Diskurs darüber verbessern, aber ich spreche dann auch sehr gerne auf der Basis dieser Archive über die Zukunft. Und ich finde das ein großartiges Thema, über die Zukunft der Radiokunst zu sprechen. Dafür haben wir jetzt vermutlich gar nicht mehr so viel Zeit, nehme ich an.
Wir haben die Zukunft anklingen lassen in diesem Rückblick auf 30 Jahre Kunstradio. Wir müssen tatsächlich weiter voranschreiten im Programm und ich möchte mich jetzt sehr herzlich bedanken bei meinen Studiogästen hier in der Post City in der Lüftungszentrale. Das ist Nathalie Singer, die Theoretikerin, langjährige Radiomacherin und Professorin für experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität Weimar. Dann Sabine Breitsameter, haben Sie eben gehört, Professorin für Sound- und Medienkultur am Fachbereich Media der Hochschule Darmstadt, auch Kuratorin und Radiomacherin. Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter der Ars Electronica. Und zum Schluss Andres Bosshardt. Und ihn möchte ich jetzt bitten, uns ein paar einleitende Worte zu seinem Stück zu erzählen, das wir gleich hören werden.
Das Stück heißt Ha, He, Hi, Ho. Und es geht darum, dass es eine Vermischung ist von verschiedenen Momenten von der Vergangenheit und von der Zukunft. Ich habe mich so intensiv mit den Erinnerungen beschäftigt, dass eigentlich alle diese Stücke gleichzeitig in meinem Kopf existieren, wie ein großer Stadtplatz. Und ich bin mit großer Lust da hin und her gegangen, habe beobachtet, wie sich diese Stücke selber gegenseitig begegnen und habe mich treiben lassen. Und ich wusste dann eigentlich gar nicht mehr, wie ich da wieder rauskomme. Und dass ich dann Ausgang finde, habe ich gedacht, dass es die ganze Zeit regnet. Und ein Gewitter fasst das quasi zusammen, ein Gewitter, das sich langsam aufbaut, das sich verdichtet und wieder sich verzieht. Und am Schluss gibt es einen wunderbaren Nachtwächter, den ich damals 1995 auf einem Tempel in Indien in das Radharama aufgenommen habe. Und ich möchte vielleicht noch ein kleines Bild vorweg schicken. Ich habe mich immer damit beschäftigt, wenn man einen Blitz hört oder einen Donner, dass man eigentlich in diesem rollenden Donner hören kann, wie hat der Blitz ausgesehen, wie hoch war er, wie viele Äste hatte er. Und immer wenn ich einen Donner rollen höre, dann versuche ich die Komposition dieses Donners zu hören. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Gedankenblitz, wie man durch diesen Donner in diese Erinnerung hineinhören kann.
Das hören wir uns jetzt gleich an. Danke vielmals allen Gästen hier im Studio. Und nach dem Stück von Andres Bosshardt gibt es noch Live-Übertragungen von den Performances von Anna Friss und Kristen Roos, live von der Ars Electronica in Linz.
Wir danken allen, die am Zustandekommen dieser ersten Satelliten-Hörspielbrücke beteiligt waren. Wir danken Ihnen, unseren Hörern, für Ihre Aufmerksamkeit.
And I'm Eric Friesen for American Public Radio, with thanks to everyone in Europe and at Westdeutscher Rundfunk who worked with us on this project and helped create this first satellite sound bridge.
Wir danken allen, die am Zustandekommen dieser ersten Satelliten-Hörspielbrücke beteiligt waren. Wir danken Ihnen, unseren Hörern, für Ihre Aufmerksamkeit.
And I'm Eric Friesen from American Public Radio, with thanks to everyone in Europe and at Westdeutscher Rundfunk who worked with us on this project.
Ein kräftiger Donner rollt über das Dach der Salzlagerhalle. Gerhard Wieser schüttelt sein spärlich behaartes Haupt.
Das war ein echter Blitz.
Nochmals ein Donnerecho. Diesmal in den Klangröhren vom Resounding von Bill. Aha, das Außenmikrofon im kleinen Walsertal funktioniert also noch. Mit einem Schlag wurde mir klar, was ich eben gehört habe. Eine 25 Kilometer lange Klangstrecke. Zuerst der Startimpuls, live übertragen vom Gipfel des Patschakofes. Dann die verzögerten akustischen Schallwellen in der Atmosphäre, unmittelbar über mir. Und dann die erneute Übertragung vom weiter rollenden Donner im 12 Kilometer entfernten kleinen Walsertal.
Es regnet, wir sind gerade im kleinen Walsertal und es tut mir leid, dieses Stück kurz unterbrechen zu müssen, das Stück von Andres Bosshardt. Der Grund ist eine Planänderung in der Konzerthalle der großen Konzertnacht bei der Ars Electronica. Hier hat sich etwas terminlich verschoben und wir hören jetzt hinein in die Performance von Anna Friss. Radiation Day heißt sie und Andres Bosshardt hören wir wieder zum Schluss dieses Kunstradios.
reaches out into the land. The city reaches out into the desert. The sun pours down, the progenitor of all waves. City reaches out along lines of power, demands power, takes power from the land. Blows back. Soft, beaten into hardship. city digs a hole in order to build a mountain. All will be consumed. Thank you.
Kunstradio Radio Kunst im Ö1 Kunstsonntag, heute live von der Ars Electronica in Linz. Wir befinden uns in der Postcity, wo in der großen Gleishalle gerade die große Konzertnacht stattfindet. Traditionell immer ein Höhepunkt der Ars Electronica. Das war die Radiokünstlerin Anna Fries mit ihrem Stück Radiation Day. Aufgenommen hat sie das Material dafür im Norden Chiles in Kupfer- und Lithiumminen sowie in Minen, wo seltene Erden geschöpft werden. Das sind ja die Rohstoffe und die Grundlage für unsere mobilen Kommunikationsgeräte. Das Video, das zu sehen war in der Gleishalle hier, war von Rodrigo Rios Sunino und das ganze Projekt ist unterstützt vom Canada Council for the Arts and the Arts Research Institute of the University of California, Santa Cruz. An dieser Universität hat Anna Friss, die Künstlerin und Kuratorin, eine Professur für Sound Studies und Digital Media am Digital Media Department. Anna Fries ist ja mit dem Kunstradio eng verbunden. Wir haben schon oft Projekte mit ihr realisiert und Stücke von ihr gespielt. Ich erzähle jetzt noch etwas, also ich lese jetzt noch einen Text vor, den sie uns zu dieser Performance geschickt hat, Radiation Day. Sie schreibt: Die Metamorphose der Erde, Wüste, Tagebauminen, Schlackenberge, ausgetrocknete Teiche, verteilt über die Salzwüste. Pipelines und Stromleitungen entlang staubiger Straßen, auf denen ab und zu Lastwagen zu sehen sind. Kupfer, Lithium, seltene Erden, Bergbau für die kabellose Kommunikation. Antike Geoglyphen erscheinen klein im Vergleich zu den Narben, die die Industrie verursacht. Allerdings kann Umgebung auch Datenträger und Körperaufnahmegerät sein. In den Bergregionen Chiles hat sich die Künstlerin auf die Suche nach dem Ursprünglichen gemacht, umgeben vom industriellen Kontinuum. Radiation Day ist eine Performance, die sich aus Geräuschen der Infrastruktur, atmosphärischen Signalen und Live Electronics zusammensetzt. Zu hören war diese Performance live jetzt im Kunstradio und live hier bei der Ars Electronica in Linz. Wir hören jetzt noch eine nächste Performance von Kristen Roos, dazwischen allerdings ein Ausschnitt aus einem alten Kunstradio-Projekt Sounddrifting. Geht jetzt gleich weiter mit der Performance von Kristen Roos hier in Linz bei der Ars Electronica. Das ist die Performance Anti-Wave, erarbeitet mit den nicht hörbaren elektromagnetischen Wellen, die uns täglich umgeben. Anti-Wave untersucht allgegenwärtige elektromagnetische Strahlungen und Kristen Roos entwickelte ein Gerät, das die lautlosen Frequenzen in Geräusche umwandelt. Ein undefiniertes Rauschen und Pfeifen, das an die Anfänge der Funktechnik erinnert. Thank you. Das war die Performance Antiwave von Kristen Roos, einem aus Vancouver stammenden Künstler, der hier bei der Ars Electronica live performt hat in der großen Gleishalle im Rahmen der großen Konzertnacht der Ars Electronica. Und wir sendeten dieses Konzert im Rahmen von Kunstradio Radio Kunst aus Anlass des 30-jährigen Bestehens von Kunstradio. Wir haben im ersten Teil der Sendung, die seit 22.05 Uhr läuft, Andres Bossert unter anderem hier als Gast im Studio gehabt und ein Stück von ihm angekündigt, und ich freue mich, dass wir das jetzt nun in voller Länge spielen können. Hier kommt Andres Bossert, Ho, Hey, Oho, A Factory of Memory.
Wir danken allen, die am Zustandekommen dieser ersten Satelliten-Hörspielbrücke beteiligt waren. Wir danken Ihnen, unseren Hörern, für Ihre Aufmerksamkeit.
And I'm Eric Friesen from American Public Radio, with thanks to everyone in Europe and at Westdeutscher Rundfunk who worked with us on this project and helped create this first satellite sound bridge. Wir danken allen, die am Zustandekommen dieser ersten Satelliten-Hörspielbrücke beteiligt waren. Wir danken Ihnen, unseren Hörern, für Ihre Aufmerksamkeit. And I'm Eric Friesen from American Public Radio, with thanks to everyone in Europe and at Westdeutscher Rundfunk who worked with us on this project.
Ein kräftiger Donner rollt über das Dach der Salzlagerhalle. Gerhard Wieser schüttelt sein spärlich behaartes Haupt.
Das war ein echter Blitz.
Nochmals ein Donnerecho. Diesmal in den Klangröhren vom Resounding von Bill. Aha, das Außenmikrofon im kleinen Walsertal funktioniert also noch. Mit einem Schlag wurde mir klar, was ich eben gehört habe. Eine 25 Kilometer lange Klangstrecke. Zuerst der Startimpuls, live übertragen vom Gipfel des Badschakofes. Dann die verzögerten akustischen Schallwellen in der Atmosphäre, unmittelbar über mir. Und dann die erneute Übertragung vom weiter rollenden Donner im 12 Kilometer entfernten kleinen Walsertal.
dessen innere magnetische Resonanz unkontrollierbare Klänge generieren. Ein Klangballon mit einem himmelwärts gleitenden Mikrofon. Ein Roboter, der uns von der Bergspitze aus zubegreifen kann. Ein einziger langer Draht, dessen innere magnetische Resonanz unkontrollierbare Klänge generieren.
Die Datierbarkeit des Geistes war eine seiner methodischen Vorzüge.
Ganz nah,
solange
ganz fern, drüben auf dem Berg und dann das Echo von den Saturnringen. Wir springen über die Vorstellungsgrenzen unserer bisherigen Weltbilder und wechseln die Orientierung, navigieren im Radioraum und hören, wo wir sind. Projizierte Zeitebenen überlagern sich mit realen Räumen. Vorstellungshorizonte verlieren ihre Gültigkeit. Wir stehen mitten drin.
Thunderstorm. I am not a robot.
Gerfried, ich sehe dich. Hörst du mich? Wir sind online. Ich habe die Kanäle noch gar nicht richtig geprüft. Diese Feedback-gefährdete Ringschaltung macht mir richtig Bauchschmerzen. 3x6 Raumkanäle in 3 Sendestudios, in 3 Städten. Jeder Kanal mit jedem verbunden. Eine Matrix von mindestens 36 Knotenpunkten. Das würde eine jahrelange Entwicklungs- und Testarbeit bedeuten.
Welche technisch realisierbare Lösung kann zumindest einen Anfang eines schwingenden Raumklangs erzeugen? Hans half mir gestern tagsüber, das Konzept einer Ringschaltung aufzubauen. 3 gleichwertige Chancen.
Real-time on.
Eine Sirene heult in einem großen Bogen um den Kirchturm herum. Elvins Horchballon schwankt etwas abrupt ungefähr 50 Meter über dem Boden, als ein Ambulanzfahrzeug mit quietschenden Bremsen vor ihm hält. Zwei Sanitäter in grell-orangefarbenen Schutzanzügen stürzen aus dem nervös blinkenden Wagen auf uns zu.
Dürfen wir auch einmal hören?
Bitte sehr, die Herren.
Wir geben ihnen die Kopfhörer, die die Klänge des fliegenden Kunstkopfes wiedergeben, der von einem Ballon hochgezogen über der Kirchturmspitze in der Luft schwebt.
Was glauben Sie, was man von hier oben alles hört, was im Dorf so gemunkelt wird?
Diese milliardenfache Zusammenhanglosigkeit ist unvorstellbar. Selbst tausend Lichtjahre Wiederholungen vermögen keine Klarheit zu schaffen.
Modulationen sind nicht so entscheidend. Ihre Codes bedeuten wenig in ihrer einmaligen Binnensequenz. Die Raumzeitstreuung zählt. Ihre tausendfache Wiederholung, die Streuung im Raum.
Unreal Diamond.
Stille. Nur leises Rauschen.
Die automatischen Sendeunterbrecher hätten sich schon lange eingeschaltet, wenn wir sie nicht außer Funktion gesetzt hätten. Nichts passiert. Auf allen nationalen Kanälen einfach nichts. Wir warten. Niemand getraut sich zu reden. Die Robotergeige bleibt stumm.
Out of face.
So. This is gonna scare me.
Oh, sorry. Please, no tracks. I didn't see you there.
I just can't leave it in.
So you think you can stop me?
I may be losing to me.
Die Zeit in 5 Sekunden 24 Uhr.
Meine Damen und Herren, Sie hörten und sahen Real Time, eine Sendung des ORF. In einer simultanen Ringschaltung aus Linz, Graz und Innsbruck.
Das ist nicht das richtige Ende.
Isabellas Augen tanzen über die Saiten der Robotergeige. Die Geige ist in Innsbruck. Mia spielt aus Wien. Und Gerfried steuert das telematische System. Die Live-Klänge wirbeln in Bruchteilen von Sekunden mehrfach durch den Übertragungsring. Echos der Ansage verhallen. Und Isabella taucht auf. Sie hört sich zwölffach und beginnt zu stottern. Roberto zischt und fährt auf der Fest. Und es dünnert, ja genau, deutlich als Nadel. Sogar der Boden zittert ganz leicht.
Drei Nächte lang haben wir das Netzwerk geknüpft, das nie von allen Verbindungen zu schwingen beginnt. Nähe und Ferne verschmelzen. Jetzt-Momente rotieren um sich selber. Und wir spazieren von einem Senderknoten zum anderen. Wie bei den Proben beginnt sich der Raum allmählich los.
Der sich eben bildenden Raumkräfte aufeinander zu bewegen und sich in Magnetwirbeln verdichten. Diese Raumwirbel scheinen direkt von Jens abhängig zu sein. Wir können sie mit ihrer dieser Formen verbinden und wieder lösen. Ihre Rhythmen klingen, ihre Resonanzen entwickeln fast statisch stabile Gebilde. Dabei scheint immer wieder ein schwarzes Sie würden Weltbildverzerrungen verursachen. Und niemand könnte mir die Stabilität der Realität des empfangenden Wohnzimmers oder einer Küche garantieren.
Im Fels
echo gibt Gegenstand.
Thank you.
Ho, hey, oho, ein Stück von Andres Bossart zur Feier vom 30. Geburtstag des Ö1 Kunstradios. Wir haben heute live von der Ars Electronica in Linz gesendet. Wir befinden uns hier in der Post-City, gleich beim Hauptbahnhof. Im Rahmen der großen Konzertnacht haben wir teilweise Performances live übertragen. Andere Performances und Konzerte, in die wir nicht reinhören konnten, hören Sie nächste Woche am Donnerstag und Freitag im Ö1 Zeitton. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Socek, Technik Alois Hummer und Christoph Stöcklehner, Redaktion und Regie Elisabeth Zimmermann. Und wir enden diese Sendung mit dem Projekt, das 1989 die Kooperation von Ars Electronica und Kunstradio eingeleitet hat, Wolfgang Temmel, Heartbeats.